Frankreich hatte seinen Fall George Floyd bereits vor 4 Jahren, als Adama Traoré auf einer Pariser Polizeiwache im Griff von 3 Polizeibeamten starb. Seither geht es hin und her mit Gutachten, Untersuchungen oder auch Nicht-Untersuchungen. Bernard, kannst du uns den Fall kurz erklären?
Ja, also verantwortlich ist mutmaßlich nicht die Polizei, sondern die Gendarmerie. Das sind in Frankreich 2 getrennte Korps. In Frankreich untersteht die Gendarmerie dem Verteidigungsministerium, die übrige Polizei dem Innenministerium. Die Aufgabentrennung ist allerdings eher geografischer Natur. Das heißt, es gibt unterschiedliche Einsatzzonen, die vom Gesetz zugeordnet werden. Der Tod von Adama Traoré ereignete sich am 19. Juli 2016. Das war der 24. Geburtstag des jungen Mannes. Der hatte seine Ausweispapiere nicht dabei und wollte sich, als die Polizei seinen Bruder suchte, einfach nicht einer Kontrolle unterziehen, um nicht ein paar Stunden zu verlieren, nutzlos auf der Wache wegen der Personenkontrolle. Die Stadt, in der er wohnte, Pernambourg, hat ungefähr 30.000 Einwohner und Einwohnerinnen, da kennt die Polizei eigentlich die Einwohner, aber in diesen Krawattenstationen ist es eben so, dass es ungerechtfertigte und sinnlose Personenkontrollen inklusive auf der Wache gibt. Er hatte sich also selber nichts vorzuwerfen, aber hatte schlicht seine Identitätsnachweise nicht dabei. Er lief 400 Meter und dieses Weglaufen wurde ihm zum Verhängnis, weil er wurde dann durch mutmaßlich 3 Gendarmeriebeamte zu Boden gedrückt und die Luft zum Atmen wurde ihm dadurch beraubt, dass eben 3 auf ihm knieten und mit ihrem ganzen Gewicht auf seinem Rücken ruhten. Am gestrigen Tag, am 8. Juli 2020, also 4 Jahre später, hat im Übrigen Innenminister Christophe Castaner in Reaktion auf die derzeit massiven Proteste internationaler wie innenpolitischer Art angekündigt, dass diese Festnahmemethode nicht mehr angewandt werde. Also 4 Jahre nach dem Tod von Adama Traoré und nach dem Tod von anderen, weil es eben zahlreiche andere Menschen gibt, die auf diese Weise Tode kamen. Ein weiteres prominentes Beispiel im Pariser Stadtgebiet ist Lamine Dieng, Dieng, D-I-N-G geschrieben, der am 17. Juni 2007 auf solche Weise zu Tode kam, im Pariser Stadtgebiet, im 20. Pariser Bezirk. Es gibt noch weitere Beispiele. Die Besonderheit des Falls Adama Traoré ist, dass es dazu eine sehr dynamische und aktive Kampagne gibt. Justice pour Adama, also Gerechtigkeit für Adama Traoré, in jedem Jahr im Juli, am 3. Sonntag im Juli zum Jahrestag, gibt es größere Demonstrationen. 2.000, 3.000 Leute in Pessant-Beaumont, also wie gesagt, das ist eine ca. 30.000 Einwohner und Einwohnerinnen zählende Vorstadt, 30, 40 Kilometer nördlich von Paris, also wir sind ja schon etwas außerhalb. Es gab auch innerhalb von Paris Mobilisierungen dazu. Und die Familie und das Kollektiv, das sich um die Familie herum gebildet hat, das eben das Komitee Justice pour Adama, hat es geschafft, tatsächlich in den Medien dieses Thema am Leben zu halten. Also inzwischen ist selbst in einem bürgerlichen, absolut nicht linken Privatfernsehsender wie BFM TV das eigentlich durchgedrungen, dass man dort vom ungeklärten Todesfall und vom Aufklärungsbedarf und von der Verantwortung der Polizei oder der Gendarmerie für den Tod von Adama Traoré spricht. Also das ist inzwischen in breitesten Kreisen durchgedrungen, auch wenn es nach wie vor eine offizielle Justizversion gibt, die behauptet, dass gesundheitliche Defizite bei Adama Traoré selbst verantwortlich für seinen Tod seien und eben nicht der Einsatz der Gendarmerie und der Gewalteinsatz, der bei seiner Festnahme durchgeführt wurde. Es gibt also 2 offizielle Gerichtsgutachten, 2 offizielle Gegengutachten, die die Familie und das Komitee anordnet und bezahlten entgegenstehen. Und in den 2 offiziellen Gutachten, beziehungsweise 3, es sind 3 offizielle Gutachten, wird jeweils festgestellt, dass medizinische Defizite, dass körperliche Defizite in der Person von Adama Traoré dafür verantwortlich sein. Es ist jetzt ja die Rede von Herzschwäche, die dafür gesorgt habe, dass der Lauf von 400 Metern, den ich vorher erwähnte, für ihn fatal geworden sei. aber die Familie spricht davon, dass es sich um einen sportlich durchtrainierten 24-Jährigen handle, bei dem kein solcher Herzfehler vorgelegen haben könne, der nicht festgestellt worden war, weil er eben Sport zeitweise auf hohem Niveau betrieb. Und da wäre natürlich ein Herzfehler, der dafür sorgt, dass 400 Meter Laufen tödlich ausfallen, aufgefallen, der hätte auffallen müssen.
Es erinnert ja auch ein bisschen an den Fall George Floyd, bei dem die Staatsanwaltschaft auch zuerst gesagt hat, ja, da gäbe es ja irgendwelche Intoxikationen und so weiter.
Ja, also das ist ja immer der Fall. Bei Lamy Dieng war es auch so der Fall, der hatte in die Nacht hinein gefeiert mit seiner Freundin und dann hatten die eine Auseinandersetzung, die haben sich lautstark gestritten und deswegen, also die hatten auf dem Hotelzimmer gefeiert, um eben nicht in der Nähe von den Eltern sein zu müssen. Sie hatten auch Alkohol und die eine oder andere Substanz, die vom Gesetz nicht vorgesehen ist, konsumiert. Und dann hat natürlich das Gutachten darauf beharrt, dass diese und jene Substanz bei ihm gefunden worden sei und versuchte, einen Zusammenhang festzustellen. Also nicht jeder, der oder die eine Substanz konsumiert hat, ist daran gestorben, wenn Haschisch oder Koks in nicht tödlicher Höhe im Blut gefunden wird, dann ist der Mensch nicht an einer Überdosis gestorben, wenn drei Polizisten mit ihrem ganzen Gewicht auf dem Knieten und der Brustkorb zusammendrückten, weil darum geht es gestern aus dem Verkehr gezogenen Festnahmemethode, die jetzt also nicht mehr unterrichtet werden soll an Polizeischulen und nicht mehr angewandt werden soll. Bei Adama Traoré wurden auch gar keine nicht zugelassene Substanzen festgestellt. Bei George Floyd wurde tatsächlich ein Opiat festgestellt, eines dieser Opioide, also eines dieser Medikamente, dieser Schmerzmedikamente, von denen eine sehr große Zahl von US-Amerikanern und US-Amerikanerinnen im Übrigen abhängig sind. Also das ist ja ein sehr großes gesundheitspolitisches und drogenpolitisches Problem in den USA. Es sind Millionen Leute davon abhängig, es sterben aber nicht Millionen Leute daran. Also wenn, dann sterben sie an einer Überdosis. Aber natürlich ist George Floyd nicht daran gestorben. Er ist auch nicht am Coronavirus gestorben, den er aber auch im April hatte oder an dem er zeitweilig litt im April dieses Jahres. Und Adama Traoré ist eben auch nicht an diesem Herzfehler, den er angeblich oder tatsächlich hatte, gestorben. Sonst wäre er nämlich längst beim Sport daran gestorben. Die aktuelle Besonderheit ist die, dass die Familie das letzte Gegengutachten, das sie in Auftrag gegeben hatte und bezahlt hatte, am Dienstag, den 2. Juni vorlegte. Das heißt, das platzte sozusagen direkt in den Kontext der international durch die Nachricht vom brutalen Tod, von der brutalen Tötung von George Floyd aufgewühlt wurde, hinein. Das kam direkt in diesen Kontext hinein. An diesem Dienstag, den 2. Juni, legte die Familie dieses Gegengutachten im Pariser Justizpalast vor. Das heißt, sie brachte es zum Gericht und rief dazu auf, dass Unterstützer und Unterstützerinnen am Ausgang des Gerichts am Abend zusammenkommen sollten. Man muss dazu sagen, das Ganze kommt hinein in eine Situation, in der ein öffentliches Versammlungsverbot herrscht und auch ein Versammlungsverbot, ich hatte jetzt gesagt, ein Versammlungsverbot im privaten Bereich. Im privaten Bereich ist das relativ, weil der oberste Verwaltungsgerichtshof, also der Conseil d'État, Gottesdienste, also Versammlungen in religiösen Zwecken dienenden Räumen, ausdrücklich wieder zugelassen hat in dem Urteil vom 18. Mai. Restaurants dürfen nur im Terrassenbereich, im Außenbereich aufmachen, aber nicht im Inneren. Aber zumindest im Bereich von Gottesdiensten sind Versammlungen in Innenräumen wieder zulässig. Es bleibt hingegen beim Versammlungsverbot im öffentlichen Raum unter freiem Himmel. Paradoxerweise war während des Confinement, also während der Periode der relativ harten, auch im Vergleich zu Deutschland, wesentlich härteren Ausgangsbeschränkungen vom 17. März bis 10. Mai dieses Jahres die Schwelle für das Versammlungsverbot bei 100 angelegt. Gleichzeitig war es de facto unmöglich zu versammeln, weil man für den individuellen Ausgang einen ausgefüllten Papierschein dabei haben musste.
Lass uns wieder ein bisschen näher an den Fall Traoré kommen.
Ja, also die Besonderheit war, dass dieser Aufruf zur Versammlung vor den Toren des Pariser Justizpalastes in der Zone kam, wo seit dem 11. Mai ein Versammlungsverbot unter freiem Himmel ab 11 Personen gilt. Das heißt, diese Demonstration war verboten. Es war dennoch nicht die erste, die stattfand und auch durchgesetzt werden konnte unter dem Versammlungsverbot, sondern es war die zweite, nachdem am Samstag, den 30. Mai, bereits 5.000 bis 10.000 Menschen für die Rechte illegalisierter Einwanderer unter freiem Himmel demonstrierten und das also auch durchführen konnten. In diesem Fall war die Polizei vor Ort sehr aggressiv präsent, schon im Laufe des Nachmittags, also offensichtlich dazu gewillt und darauf vorbereitet, eventuelle Versammlungen zu unterbinden. Gleichzeitig gab es eine größere Zahl von Kameras, also auch Fernsehkameras, die präsent waren, die zumindest dafür sorgte, dass man hoffen konnte, dass es nicht zu einem brutalen, absolut unverhältnismäßigen Polizeieinsatz kommt, weil der gefilmt worden wäre. Was dann passierte, war, dass die Polizei schlicht überrannt worden ist. Das heißt, um 19 Uhr war der Moment, für den aufgerufen worden war zur Demonstration, strömten die Leute zu Tausenden von allen Seiten herbei. Die Metro, die Linie 13 der Pariser Metro, die unter dem Justizpalast unten durchführt, war überfüllt mit Leuten, die ganz offensichtlich zu dieser Demonstration fuhren, weil die T-Shirts mit entsprechenden Aufschriften trugen oder Parolen riefen. Das heißt, man kam gar nicht für kurze Zeit gar nicht aus dieser Metrostation raus. Und es kamen dann laut Polizeiangaben über 20.000 Leute zusammen. Das heißt, das Verbot war deswegen nicht durchsetzbar, weil die Polizei völlig überrannt wurde und zeitweilig den Überblick verloren. Man muss dazu sagen, auf der großen Straßenkreuzung vor dem Pariser Justizpalast, also der neue Pariser Justizpalast, der seit anderthalb Jahren funktioniert, ist ein 38-stöckiges Hochhaus. Und an der Kreuzung davor ist eine Baustelle, das heißt, also Baugitter, Bauzäune, da stehen Bagger, Bulldozer. Das heißt, das Gelände ist relativ unübersichtlich und die Polizei verlor schlicht den Überblick und musste sich dann zurückziehen. Und der Platz davor war so dicht überfüllt, dass es da kein Durchkommen gab. Und die Seitenstraßen waren alle verstopft von Leuten. Und man konnte dann mühsam mit der Menge in Richtung Justizpalast im Laufe von 1 bis 2 Stunden durchziehen und sich auf das Gelände durcharbeiten. Das heißt, es war eine sehr kompakte, sehr beeindruckende Menge, die konzentriert war auf das gemeinsame Anliegen. Die Frankfurter Rundschau schrieb, die Menge sei überwiegend dunkelhäutig gewesen, das ist Unsinn. Also der Korrespondent Stefan Brendl hat offensichtlich nur Fernsehbilder gesehen oder einzelne Bilder gesehen. Die Menge war zu 70% weiß, zu 30% dunkelhäutig. Das heißt, es war durchaus gemischt, was in den USA ja auch der Fall ist bei den Protesten, was auch bemerkenswert ist. Also die afro-französische Community oder karibik-französische Community hatte schon sehr stark mobilisiert, aber es gab auch Solidarität und es gab Beteiligung aus allen Bevölkerungsgruppen aller Herkunft, wie es auch in den USA der Fall ist, wie es auch in Deutschland der Fall ist. Und es gab doch eine überwiegend positive Medienberichterstattung oder auf jeden Fall eine Medienresonanz, die unübersehbar war. Das heißt, das war das Thema Nummer 1 in der Nacht und auch am folgenden Tag. Am folgenden Tag setzte dann zum Teil die Hetze ein. Also es gab dann auch Gegenstimmen, die auf die Ausschreitung am Rande eher abstellten oder natürlich die rechten Stimmen aus der extremen Rechten, die natürlich daran kein gutes Haar finden. Die sind aber in den ersten 24 Stunden kaum zu Wort gekommen. Diese Reaktion kam dann danach, die also von Sicherheitsrisiko und Plünderung und Pipapo sprach. Es gab keine Plünderung, in US-Städten gibt es zum Teil solche.
Jetzt noch ganz kurz, wie geht's weiter? Gibt es ein Verfahren gegen die Polizeibeamten?
Im Zusammenhang mit dem Tod von Adama Traoré. Also das Verfahren ist ja seit Jahren offen. Es gibt ein Untersuchungsverfahren, seitdem der Mann tot ist, das kurz danach eingeleitet wurde. Also es wurde kurz danach, Ende Juli 2016, ein Verfahren eingeleitet, das die Staatsanwaltschaft sofort wieder einstellen wollte. Die stützte sich dann eben auf die Behauptung, es liege gar kein Fremdverschulden vor. Das Verfahren musste dann immer wieder eröffnet werden, weil es eben Zivilkläger gab, Nebenkläger, die auftraten, während die Staatsanwaltschaft sofort mit dem Fuß aufs Bremspedal trat. Und es gab deswegen diese verschiedenen Gutachten, Gegengutachten, die eingereicht und ausgetauscht wurden. Und die Hartnäckigkeit der Familie und des Komitees hat dafür gesorgt, dass eben die Sache insofern noch am Laufen ist, als jetzt eben wieder, nachdem die staatliche Seite durch ihr offizielles Gutachten, ihr drittes, die Sache einmal mehr endgültig abschließen wollte, dass wieder Leben in die Sache gekommen ist.